Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Herzlich willkommen von der Frankfurter Börse. Ich sitze heute hier auf dem Stuhl von Manuel Koch, der als Börsenexperte und Chefredakteur seiner eigenen Firma Inside Wirtschaft seit fast schon über 15 Jahren auf dem Frankfurter und New Yorker Börsenparkett normalerweise die Interviews führt. Manuel, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Manuel, sag mal, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer, wenn engagierte junge Leute hier auf dem Börsenparkett sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wer mich vielleicht nicht kennt, ich bin Börsenmoderator, Journalist, habe bei N24 meine Karriere begonnen und bin dort in der Wirtschaftsredaktion gelandet. War alles nie geplant in meinem Leben. Habe mal Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Und bin dann über verschiedene Wege nach New York gekommen, war 3 Jahre Korrespondent an der New York Stock Exchange und das war auch so ein großer Step in meiner Karriere, auf einmal jeden Morgen auf dem Börsenparkett in New York. An meinem ersten Tag war gleich Hillary Clinton da, eine Woche später kam Warren Buffett an die Börse, Steve Jobs ist gestorben, der Facebook-Börsengang, der Twitter-Börsengang, das fiel alles so in die Zeit, war also eine ganz spannende Zeit. Und da war ich dann bis 2014, bin zurückgekommen und habe überlegt, wie kann ich mich weiterentwickeln mit New York sozusagen im Lebenslauf und habe dann meine eigene Firma Inside Wirtschaft gegründet. Das ist jetzt ein Prozess gewesen über 1-2 Jahre, aber das kam dann alles so und im Prinzip seit 8 Jahren mache ich jetzt auch nur noch meine Firma. Ich bin hier an der Frankfurter Börse und habe hier den Platz auf dem Balkon seit einem Jahr, habe lange fürs Handelsblatt Videos produziert, aber die Haupteinnahmequelle ist sozusagen meine eigene Firma. Ich produziere Videocontent für Firmen und ich habe hier diesen Spot, um Videos und Interviews zu machen.
Bedeutet, du warst quasi nicht schon immer börseninteressiert, richtig?
Das stimmt. An meiner Schule hatte ich nämlich überhaupt nichts mit Börse und Wirtschaft zu tun. Ich glaube, wir hatten vielleicht mal eine Stunde und haben da über die Börse gesprochen. Sonst haben wir in den Fächern irgendwie Zahlen auswendig gelernt, also nicht so produktiv. Meine Schule war mehr im Musikbereich tätig. Das heißt, ich bin dann durch den Job eigentlich erst, auch nicht im Studium, sondern durch den Job in diesen Bereich geraten und hatte auf einmal in der Wirtschaftsredaktion jeden Tag andere Themen. Also einmal Finanzkrise am einen Tag, am nächsten Tag irgendwelche Quartalszahlen von einem DAX-Konzern, am dritten Tag dann irgendein anderes wirtschaftliches Thema und ich musste mich jeden Tag neu selber einarbeiten und hatte am Anfang erstmal nicht so viel Ahnung.
Wie war denn dann 2011 der legendäre Sprung an die New York Stock Exchange?
Ja, das war schon toll. Also ich wollte schon lange nach New York, sage ich mal. Die Stadt hat mich immer fasziniert und der Arbeitsbereich dort. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, habe meine Koffer gepackt und bin 3 Wochen später mit 6 Koffern nach New York gezogen und habe dann da angefangen an der Börse, ja, am Anfang so ein bisschen ich musste erstmal schwimmen sozusagen, musste das nochmal lernen. Ich war dann ja auf einmal jeden Tag live im Fernsehen. Das hatte ich eben vorher auch nicht. Und dann merkt man, wie das so alles ein bisschen routinierter mit der Zeit wird. Und New York an sich ist natürlich eine großartige Stadt. Egal, wo du hingehst, triffst du interessante Leute. Ich sag mal, das Niveau ist relativ hoch in allen Bereichen, ob das jetzt im Finanzbereich ist, ob das, weiß ich, Musical-Sänger am Broadway sind. Also jeder in seinem eigenen Bereich hat schon ein sehr hohes Level, sonst schafft man das in New York nicht. Und das war sehr inspirierend. Ich selber habe noch gelernt, wie man so Networking betreibt. Also ich war früher immer super schüchtern und auf einmal muss man da aber auch schwimmen, dann auf Englisch. Die Amerikaner quatschen dich immer zu und sprechen dich gleich an. Und so mit Smalltalk und Networking habe ich da auch ganz viel gelernt.
Heute machst du ja kein Fernsehen in dem Sinne mehr, sondern nur noch Social Media. Was hat das damit so auf sich?
Genau, ich habe dann nach New York praktisch die eigene Firma gegründet und dadurch Videocontent produziert und dann dachte ich ja, jetzt habe ich diesen schönen Content, den muss ich ja auch irgendwo zeigen und habe dann den YouTube-Kanal gestartet und das hat dann gerade nochmal durch Corona noch mehr Fahrt auch aufgenommen und ich habe in dem gleichen Atemzug auch Videos produziert, zum Beispiel fürs Handelsblatt. Das heißt, meine Videos sind die letzten 7 Jahre auch beim Handelsblatt gelaufen und somit hatte ich gleich eine gewisse Zuschauerschaft mit meinem eigenen Kanal, mit anderen Plattformen und jetzt habe ich auch noch TikTok gestartet und so. Also diese ganzen Sachen, dadurch kommen dann einige Zuschauer zusammen.
Was viele ja nicht wissen, dein Spezialthema neben Börse sind ja auch Kunstinvestments und du hast ja auch so ein monatliches Event, richtig?
Ganz genau. Also ich bin zu Kunstinvestments gekommen, weil man natürlich irgendwie überlegt, welche ganzen alternativen Investments gibt es noch. Also du hast dann Gold, Bitcoin, Immobilien, manche investieren in Whisky und ich fand dann das Thema Kunst ganz spannend und habe so meine ersten Kunstwerke vor einigen Jahren gekauft. Und mittlerweile bin ich da sehr tief drin und würde sagen, dass ich da schon ein ganz guter Kunstmarktexperte geworden bin. Das ist aber nichts, wo man so von heute auf morgen einsteigen kann. Da muss man sich schon besonders gut auskennen. Und vor allen Dingen das Thema Investment. Das meiste, was man vielleicht in der Galerie an der Ecke sieht, ist kein Investment. 99% der Kunst ist kein Investment. Und da muss man sehr genau wissen, was man kauft, damit es möglichst wie bei allem auch in der Zukunft steigt. Mein Ansatz ist aber, ich sage immer, die schönste Rendite ist die Freude am Kunstwerk. Also diese Freude ist für mich erstmal das Wichtigste. Es ist dann noch so, dass man die Künstler unterstützt. Gerade junge Künstler haben es sehr schwer, davon zu leben. Durchschnittliches Einkommen von Künstlern liegt so bei 25.000, 26.000 Euro im Jahr, also sehr gering. Das heißt, man muss die auch noch unterstützen. Und als drittes ist es vielleicht ein finanzielles Investment. Und mein Spezialgebiet ist, junge Künstler noch an der Uni zu entdecken und praktisch wie ein Start-up ganz früh zu investieren, Bilder zu kaufen und dann eventuell später davon zu profitieren. Mir gelingt das ganz gut. Und macht mir auch noch Spaß.
Wenn jetzt Zuschauer sagen, hey, das hört sich ja richtig interessant an, was würdest du denen so empfehlen? Wie kann man damit anfangen?
Ich würde sagen, erstmal Bücher lesen. Man muss sich mit dem Kunstmarkt auskennen. Zum einen die Vergangenheit wissen, woher kommt die Kunst, weil die aktuelle Contemporary Art darauf aufbaut, was früher natürlich war. Spannend finde ich eben diese junge Kunst und da sollte man die Bücher lesen, die es so gibt über die Kunstgeschichte. Und dann gibt es auch Bücher über den Kunstmarkt, zum Beispiel Magnus Resch, Dirk Boll, Ruth Polleit. Diese drei Autoren, die ich gerade genannt habe, haben sehr gute Bücher über den Kunstmarkt geschrieben und da kriegt man einen guten Einblick. Was du vorhin auch gesagt hast, worauf ich noch nichts gesagt habe, ist mein monatliches Event Salon Schinkelplatz. Das hat sich dann auch ergeben und die Kunst war auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich einmal im Monat bei mir zu Hause praktisch in meinem Wohnzimmer eine Veranstaltung mache, die Salon Schinkelplatz heißt. Schinkelplatz, weil ich am Schinkelplatz wohne. Und Salon, weil dieser große Raum eben der Ort ist, wo das stattfindet. Und drumherum ist auch die Kunst. Ich habe mittlerweile fast 90 Kunstwerke bei mir hängen. Also es ist schon sehr voll geworden. Und durch die Kunst und durch das Event, wo prominente Gäste zu mir kommen und 20 Zuschauer vor Ort sind und dann wir livestreamen, ist so das alles so zusammengekommen.
Du engagierst dich jetzt ja schon insgesamt über 10 Jahre für finanzielle Bildung. Was waren so deine Beweggründe, beziehungsweise was hältst du überhaupt von Tradity, dem Börsenplanspiel?
Ja, ich finde das ganz wichtig, weil ich merke ja, wie es bei mir selber war. Also zum einen wurde diese Leidenschaft in der Schule nie geweckt, weil wir auch nie darüber gesprochen haben. Ich verstehe das schon, dass die Schwerpunkte an der Schule anders sind, aber wenn ich das so heute sehe, was ich alles auswendig gelernt habe an Zahlen und was wirklich so vom Schulsystem vielleicht nicht optimal ist, würde ich sagen, wäre es viel besser gewesen, wenn man mal auch aktuellere Themen besprochen hat. Aber immer wenn ich das sage, schreiben mir dann auch Lehrer und die sagen, wir sind mit unserem Plan so belastet, wir können das nicht selber auch noch leisten. Und ich glaube, das ist dann wirklich sehr viel Eigeninitiative. Ich verstehe die Lehrer, die das nicht schaffen. Aber ich habe zum Beispiel gerade auf dem Börsentag in Hamburg einen Lehrer kennengelernt, der mit seiner Klasse ganz, ganz viel macht. Und das sind natürlich tolle Projekte. Und wie auch Tradity das eben nach vorne bringt. Und mit Tradity mache ich auch schon über 7 Jahre Sachen zusammen und versuche euch auch so ein bisschen zu unterstützen. In der Hinsicht finde ich das ganz wichtig, dass das stattfindet und dass man eben diese finanzielle Bildung bei jungen Leuten viel früher startet und auch mit ganz einfachen Sachen, wie ich ein Konto vielleicht eröffne, wie ich mit Geld umgehe. Ich finde, viele junge Leute schließen heute Ratenkredite ab auf Plattformen, wo sie mal schnell was kaufen und sind ja nur 20 Euro. Am Ende hat man irgendwie 10 Pläne für 20 Euro und steckt dann schon mit 18 in der Schuldenfalle oder so. Das sehe ich auch ganz häufig. Und solche Sachen finde ich, nicht nur Börse, sondern Finanzen generell muss man viel mehr aufklären.
Tradity startet ja jetzt schon in ein paar Monaten. Wie legst du persönlich privat an und hast du ein paar Tipps für unsere Schüler?
Gut, ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschritten, sage ich mal. Ich würde für jeden Anfänger sagen, einfach mal mit so einem ETF-Sparplan anfangen. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber ist langfristig gesehen erstmal das Schlauste. Ich sage sowieso nicht zu viel hin und her, macht Taschen leer. Alter Spruch, aber ist sehr viel dran. Und wenn man jeden Monat, egal wenn man als Schüler vielleicht nur 20 Euro, 25 Euro im Monat zur Verfügung hat, damit mal starten. Dieser MSCI World, von dem immer gesprochen wird, ist sicherlich ein solider ETF, mit dem könnte man mal starten. Und dann muss man eben schauen, wie viel Budget hat man im Monat, braucht man das Geld für andere Dinge, will man vielleicht auch in der Hinsicht ein Aktiensparen betreiben, weil man vielleicht mal einen Führerschein machen will oder so. Also damit würde ich anfangen. In meinem Fall, wie gesagt, bin ich da ja deutlich fortgeschrittener. Ich habe 5, 6 ETF-Sparpläne in den verschiedensten Bereichen und diversifiziere, also streue auch schon in den ETFs mit Währungen, Ländern und mit Branchen. Und dann habe ich höchstens 15 bis 20 Einzeltitel, weil ich die immer übersehen will, die Nachrichten möglichst wissen möchte zu diesen Unternehmen. Und wenn man jetzt 50 einzelne Unternehmen hätte, würde selbst ich, der jeden Tag damit zu tun hat, eigentlich nicht mehr durchsehen. Das heißt, ich würde mich konzentrieren auf die Aktien, an die ich glaube, die ein Zukunftsmodell haben und da auch immer wieder nachkaufen. Das kann man auch über Aktiensparpläne sozusagen machen, dass jeden Monat was gekauft wird. Oder wenn du mal was übrig hast, kaufst du einfach Aktien nach. Ich finde Edelmetalle sehr interessant, Gold, ich würde es immer physisch kaufen, aber auch als ETF, ETC ist es interessant. Ich persönlich mag das aber im eigenen Besitz zu haben, dann ist die Frage, wo lagert man das? Also sicher in einem Tresor, entweder zu Hause in einem Tresor oder bei einer Bank oder bei einem der Goldhändler sollte man das dann lagern. Also Edelmetalle finde ich immer interessant und es ist auch noch schön, irgendwie mal so eine Goldmünze, so eine Unze in der Hand zu haben. Bitcoin ist nun auch gerade zuletzt gut gelaufen, gerade nach der Wahl von Donald Trump. Ich bin da auch schon sehr früh eingestiegen und ich finde, es gehört mit dazu. Aber es hat natürlich ein wahnsinnig hohes Risiko. Ich glaube schon, dass der Bitcoin auch nochmal wieder so einen Einbruch haben wird. Also es ist nicht so, dass es immer nur nach oben geht und dass das Risiko höher ist als am Aktienmarkt. Aber dass die Chancen auch höher sind als jetzt bei einer vielleicht normalen Aktie, würde ich sagen. Das heißt, das Geld, was man nicht braucht, um morgen die Miete zu zahlen oder die Autoreparatur, da könnte man überlegen, ob man mit ein bisschen Geld auch in den Bitcoin geht. Und wenn man das alles so vielleicht mal überlegt hat, dann kann man natürlich überlegen, brauche ich langfristig eine Immobilie? Die bindet aber sehr, sehr lange. Wenn ich jetzt eine Familie gründen will, an einem Ort bleiben will, macht das vielleicht Sinn. Für mich waren Immobilien nie interessant, weil ich mich flexibel fühlen möchte. Ich persönlich sehe da für mich nicht den Vorteil, sondern ich investiere mein Geld lieber in andere Dinge, wie zum Beispiel in Kunst. Da ist sicherlich auch ein großer Bestandteil meines Geldes investiert worden bisher. Und das ist aber auch etwas, was langfristig sich erst dann bezahlt macht, wenn es denn erfolgreich mal wird oder eben auch nicht.
Heutzutage gibt es ja sehr, sehr viele Finfluencer, weil auch eben die heutige Gesellschaft sehr, sehr viel auf Social Media unterwegs ist. Was hältst du von denen?
Ja, also so ein bisschen zähle ich da ja vielleicht auch selber sogar rein, weil ich selber auch viel mache. Aber ich würde mich nicht als Finfluencer und Influencer bezeichnen. Ich sehe mich immer als Journalist. Tatsächlich werde ich aber öfter mal von Firmen als Influencer so angefragt. Das finde ich sehr, da bin ich sehr zwiegespalten. Also zum einen ist es natürlich gut, dass jeder heutzutage auf Social Media eine Meinung haben kann, sich publizieren kann. Auf der anderen Seite hat man dann eine gewisse Qualitätskontrolle halt nicht mehr wie früher. Vielleicht, wenn jemand im Fernsehen Experte war, kannte der sich meistens einigermaßen gut aus, sage ich mal. Heute kann jeder irgendwas publizieren. Das birgt die Gefahr, dass da unseriöse Leute bei sind, Leute, die eigene Interessen haben, die Leuten was verkaufen wollen. Und ich sehe schon sehr viele Finfluencer, die für mich nicht seriös genug sind, die auch nicht Ahnung genug haben und die in irgendeiner Weise mit einem Code vielleicht dann noch selber was verkaufen und davon profitieren. Und bei diesen Sachen wäre ich immer vorsichtig. Und wenn euch jemand sagt, hier mit diesem Finanzprodukt werdet ihr in 3 Monaten Millionär oder macht ihr richtig Geld, das ist einfach nicht der Fall. Man wird nicht von heute auf morgen Millionär und wenn das so wäre, würden diese Leute auch schon kein Social Media mehr machen. Also ganz in Ruhe sich überlegen, was ich machen will. Man kann sich diese Meinung gerne anhören, aber ich wäre da sehr vorsichtig und würde erstmal alles hinterfragen.
Dem Ganzen kann ich nur zustimmen. Wenn sich jetzt einige Teilnehmer von Tradity sagen, okay, hört sich alles interessant an, an der Börse ein bisschen mit Demogeld zu handeln, war auch recht cool. Ich möchte danach jetzt auch anfangen. Was sollten die jetzt beachten?
Also das Gute ist ja, dass es ein Demokonto ist und wenn ihr da vielleicht auch mal daneben liegt, ist das dann nicht so schlimm. Ich würde Step by Step auch anfangen, wie ich das so gerade gesagt habe, so ein bisschen vielleicht auch schauen, ein paar ETF-Sparpläne oder ein paar Einzelaktien. Also man muss ja immer schauen, die Börse handelt die Zukunft. Das heißt, welche Unternehmen sind denn gerade für die Zukunft wichtig? Ist das die KI-Blase? Sind das vielleicht Pharmaunternehmen? Andere Bereiche wie Rüstung? Ich persönlich bin zum Beispiel kein Rüstungsfan und würde nie in Rüstungsaktien investieren. Aber das ist eine moralische Ansichtssache. Ich denke auch nicht, dass es eine Nachhaltigkeit und eine moralische Sache ist, in Rüstung zu investieren, weil wir dadurch ein Gleichgewicht in der Welt und unter den Ländern finden. Ich persönlich würde das ablehnen. Aber von der Rendite her ist das sicherlich ein ordentliches Investment. Also in dieser Hinsicht würde ich aber jedem sagen, schaut auf die Dinge, die euch interessieren, schaut auf die Bereiche, die in dem Bereich vielleicht laufen und guckt, dass das auch was mit euch zu tun hat und dass man nicht das macht, was vielleicht alle machen. Und wenn es nur um die Rendite geht, kann man natürlich die großen Tech-Unternehmen kaufen und darauf setzen, dass der Boom da weitergeht.
Wir haben ja jetzt sehr viel über Investments und auch über deine persönlichen Investments gesprochen. Ich denke, die Zuschauer würde es auch sehr interessieren, was war denn dein persönliches bestes, aber auch schlechtestes Investment?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe vor kurzem ein bisschen Gold und ein bisschen Bitcoin verkauft. Das war sicherlich auf den Höchstständen von beiden ein gutes Investment, weil ich sehr niedrig eingestiegen bin und prozentual da einen sehr guten Gewinn gemacht habe. Ich habe aber auch bei Aktien schon gute Gewinne gemacht. Das würde ich mal so als Gold, Bitcoin und ein paar ausgewählte Aktien. Aber ich rede nicht so gerne über einzelne Aktien, deswegen sage ich jetzt mal nicht die Namen. Und bei Kunst habe ich auch schon sehr gute Investments gemacht. Wie gesagt, da muss man sich aber auch wieder sehr gut auskennen. Die schlechtesten Investments waren wahrscheinlich Lithium-Aktien. Die habe ich zu einem Zeitpunkt gekauft, wo ich sehr damit gerechnet habe, dass dieser Lithiummarkt deutlich mehr an Fahrt gewinnt und wir alle mit irgendwie E-Mobilität stärker da einen Push geben. Und diese Aktien, die auch schon mal 70% im Plus waren, sind jetzt, glaube ich, 80% im Minus. Ich habe sie dann irgendwann verkauft, aber ich habe lange gewartet, weil ich dachte, vielleicht kommen sie nochmal zurück. Und irgendwann war für mich klar, ich muss mich dann eigentlich doch trennen und das Depot mal wieder säubern. Und so war das dann der größte Verlust. Allerdings war es finanziell gesehen jetzt kein riesiger Verlust. Vielleicht 2000 Euro, die ich da verloren habe, immerhin Geld, aber jetzt nicht, dass das irgendwie existenzbedrohend wäre.
Dann bedanke ich mich bei dir, Manuel Koch. Vielen Dank für deine spannenden Insights.
Gerne.
Seine Kanäle findet ihr auf YouTube unter Inside Wirtschaft. Auf Instagram unter Manuel Koch TV, auf TikTok heißt er Börsenkoch. Schaut auch gerne bei uns auf Instagram unter tradity.bsg vorbei. Schaut gerne auch bei Tradity WHU vorbei und denkt daran, die App zu installieren. Bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.